Rainer Merkel ist ein Schriftsteller, der viel in der Welt unterwegs ist. Für seinen Roman mit dem Titel Bo, der die Geschichte eines blinden Jungen in Liberia erzählt, hat er in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, recherchiert. Für sein Reportagebuch Das Unglück der Anderen war er unter anderem im Kosovo und in Afghanistan unterwegs. Jetzt hat er länger in Beirut, im Libanon, gelebt und gearbeitet. Das Haus im Himmel, so heißt das Theaterstück, das er über Beirut und die Menschen dort geschrieben hat. Rainer Merkel ist bei uns im Studio. In dem Theaterstück kommt ein deutscher Fotograf, Marc heißt der, zusammen mit seiner libanesischen Freundin nach Beirut, um ihr beim Verkauf des Familienhauses zu helfen. Herr Merkel, was passiert dann?
Es ist ein klassisches Familienstück, wo es um diesen innerfamiliären Konflikt geht. Verkaufen wir das Haus nun oder nicht? Das spielt in Beirut eine große Rolle, dass sehr viele sehr schöne alte Häuser zerstört worden sind und auch wieder zerstört werden durch relativ große Komplexe ersetzt werden, so große Tower-Gebäude, die halt in den Himmel hochragen. Diese Problematik, die sich um dieses Haus herumhangt, ist ein Familienkonflikt. Auf der anderen Seite geht es aber darum, dass dieser Fotograf eigentlich seine Karriere als Fotograf überhaupt erst in Gang setzen will oder davon träumt, in Libanon vielleicht auch Flüchtlinge zu fotografieren. Und das wird aber zunehmend schwieriger, weil er in diesem innerfamiliären Konflikt hineingezogen wird. Ein anderes wichtiges Thema des Stückes ist halt der Bombenanschlag von 2012. Das war auch für mich so ein Ausgangspunkt für das Stück gewesen. Das Stück spielt in einem Hotel in der Nähe dieses Bombenanschlages, der in Ashrafieh in Ostbeirut stattgefunden hat, wo der damalige Geheimdienstchef umgebracht wurde. Ich habe dann in den Zeitungen davon gelesen, dass da in diesem Hotel in der Nähe Opfer dieses Bombenanschlages aufgenommen wurden, also Leute, deren Häuser, Wohnungen zerstört worden waren. Dadurch kam auch die Idee auf, dieses Stück in dieses Hotel zu verlegen, weil diese Familie, die dort in dem Hotel wohnt, dann auf die Idee kommt, einige Hotelzimmer zu mieten und Betroffenen des Bombenanschlags unterzubringen. Das war für mich noch so eine persönliche Ebene gewesen, weil ich diese Straße aufgesucht habe, in der die Bombe hochgegangen ist und dort viele Fotos gemacht habe, mit einer Fotografin zusammen, die Fotos gemacht hat. Wir haben dort die Betroffenen befragt und Interviews gemacht. Ist halt eine Straße in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnung, die ich dort hatte, als ich das Stipendium hatte, und war eigentlich praktisch einen Steinwurf entfernt. Und das hat mich dann nochmal stärker auch betroffen, dass ich diese Erfahrung einer Bombe in unmittelbarer Nachbarschaft hat mich motiviert, diese Interviews zu führen, die auch so ein bisschen eingeflossen sind in das Stück.
Also der deutsche Fotograf Marc spielt eine wichtige Rolle, seine libanesische Freundin, aber auch der Bruder von Marc, der auftaucht, ein Geschäftsmann. Seine Geschäfte scheinen doch sehr fraglich zu sein.
Für mich war das interessant, dort auch Liberia mit reinzubringen, weil ich habe ja auch ein Jahr in Liberia gearbeitet, und meine Motivation, nach Beirut zu gehen, war auch ein bisschen damit verstärkt worden, weil ich eben in Monrovia sehr viele libanesische Geschäftsleute kennengelernt habe, und das ist ein ganz besonderes Klientel, diese relativ hartgesottenen Geschäftsleute, die in Afrika sehr viel Geld machen.
Heißt das auch, dass regionale Konflikte, besonders im Nahen Osten oder auch in Afrika, oft nicht regionale Konflikte bleiben, sondern dass die Globalisierung da auch sofort bemerkbar wird in diesen Konflikten, weil dort plötzlich Geschäftsmacher oder auch Anführer religiöser Gruppen, die ganz woanders herkommen, auftauchen?
Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass die Hisbollah zum Beispiel sehr stark auch von sehr reichen Geschäftsleuten aus Afrika unterstützt wird. Die Verbindung, die kann man im Libanon auch ganz gut sehen, halt dahingehend, dass das Land sich immer nach außen hin orientiert hat und die Menschen dort immer ins Ausland schauen. Also die meisten wachsen dreisprachig auf. Ich habe jetzt neulich gehört, dass die Libanesen ursprünglich da auch so eine Mittlerrolle hatten zwischen den Kolonialmächten und den Einheimischen. Das war mir noch gar nicht so klar. Dadurch haben die Libanesen so eine ganz eigene Position innerhalb dieses Kontexts. Und sie sind halt geblieben, die Kolonialmächte sind weggegangen, aber die Libanesen machen weiter ihre Geschäfte. Ja.
Damit erklären Sie uns schon, wenn man so einen Konflikt verstehen will, da muss man immer auch zurückschauen, in die Kolonialzeit zurückschauen oder noch weiter dahinter zurückschauen. Wie wichtig ist das? Auch diese Schwestern oder die Familie zerstreitet sich um das Familienhaus. Wahrscheinlich spielt da die Vergangenheit auch eine große Rolle.
In der Familie ist zum Beispiel so, dass der Vater jetzt ein Unterstützer von Hariri war, der im Präsident, der 2005 ums Leben gekommen ist aufgrund eines Anschlages, weil er sich von Syrien ablösen wollte. Die Mutter ist eine Aonistin, also sie ist auf der Seite von Aoun, der wiederum jetzt bis vor kurzem mit Hisbollah in der Regierung war, also auch eine christliche Gruppierung, die aber jetzt sozusagen sich ganz anders orientierte. Diese Konflikte auch innerhalb der christlichen Community, die ja auch während des Bürgerkriegs eine Rolle gespielt hat, ein Teil hat die PLO unterstützt, der andere Teil eben nicht. Das kann auch innerhalb in der Familie sich abbilden. Man hat es auch jetzt in Ägypten wieder schön gesehen, oder schön nicht, aber man hat es gesehen, wie der Konflikt in die Familien hineingeht und so Bruchstellen in den Familien stattfinden. Das ist im Libanon auch ganz klar ein Thema, dass sich das oft auch in den Individuen selbst abspielt. Ja? Also ich habe mit einem ehemaligen Fatah-Kämpfer gesprochen, ein ehemaliger Marxist, der dann zu Hisbollah übergewechselt ist, obwohl das mit seinen religiösen Haltungen oder seinen politischen Haltungen überhaupt gar nicht vereinbar ist. Aber er hat das getan in dem Glauben, dadurch den Kampf gegen Israel fortsetzen zu können. Also da sind ganz viele komplexe Zusammenstellungen von Motivationen und Haltungen, politischen, religiösen, die dazu verbunden sind, die so kompliziert sind, dass sie sich nicht reduzieren lassen auf so einen Schwarz-Weiß-Denken, wie wir es natürlich von außen gerne auch zur Klärung der Situation haben wollen. Ne?
Und die verschiedenen Identitäten, die religiösen und politischen Identitäten, die sind natürlich emotional hochgradig aufgeladen, bis dahin, dass jemand Familienangehörige verloren hat und natürlich dadurch auch einen ganzen anderen Hass auch noch empfindet auf die anderen. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, wenn man sich das anschaut, ja, in Libanon gibt es keinen Bürgerkrieg mehr, aber in Syrien, dass man das auseinanderknoten kann und dass man die Menschen befrieden kann, dort, wo alles emotional so aufgeladen ist?
Also im Libanon würde ich zum Beispiel mal sagen, gibt es da schon ein ganz großes Bedürfnis nach Stabilität und Frieden. Ich glaube auch, dass die Leute, die in Libanon an der Macht sind, tatsächlich auch nicht das geringste Interesse mehr haben, wieder einen Konflikt mit Gewalt zu lösen. Das kann man schon sehen aufgrund dieses unglaublich langen und brutalen Bürgerkrieges. Dann ist es natürlich immer wieder auch eine, finden dann doch immer wieder diese Verdrängungsprozesse statt. In dem Stück geht es auch zum Beispiel darum, dass die beiden Schwestern, die so im Zentrum der Auseinandersetzung stehen, sich über ihre Kindheitserinnerung streiten.
Ihr Theaterstück heißt Das Haus im Himmel. Es geht um ein Familienhaus, das verkauft werden soll. Eine libanesische Familie versucht, das Haus zu verkaufen, nachdem die Eltern gestorben sind. Das Haus im Himmel. Das heißt, es geht um das reale Haus, es geht aber auch um das Haus im Himmel. Was ist das für ein Haus im Himmel?
Das hat mehrere Bedeutungen. Es spielt einmal darauf ab, dass diese Häuser, die dann anstelle dieser alten Paläste dann entstehen, in den Himmel tatsächlich hineinwachsen. Große, man sieht in Beirut dann immer diese Werbung, halt 300 Quadratmeter Tower, so und so, Jasmin Tower, wie mit luxuriösen Apartments und Dachgarten und pipapo auf der einen Seite. Dann ist der Bruder so eine Figur innerhalb der Familie, der so auf einer gewissen Weise verträumt ist und lebensunfähig ist einerseits, aber in Afrika in der Lage zu sein scheint, sein Leben zu führen, also so ein Abenteuerleben vielleicht führt in Afrika, während er in Beirut, als er dann am Schluss tatsächlich nach Beirut kommt, das Hotelzimmer gar nicht mehr verlässt. Also die haben dann da oben, weit oben, im achten Stock haben sie ihre Zimmer genommen und dann guckt der Bruder eigentlich von oben dann auf diesen Konflikt herunter. Die Religiosität spielt auf versteckte Weise eine Rolle in dem Stück. Wie ich das im Libanon auch mal erlebt habe, viele Menschen sind dann gar nicht so religiös, aber sie sind doch so stark religiös geprägt, weil die Politisierung gleichzeitig über die Religionen stattfindet. Ne? Aber es ist eben nicht so, dass die Auseinandersetzung eine religiöse ist. Halt auch wenn die christlichen Gruppierungen dort positionieren, dann tun sie das auch immer aus politstrategischen Gründen heraus. Und das, man kann jetzt nicht sagen, dass das ein Religionskrieg ist. Ja? Also die Religion wird nur missbraucht als Vehikel auch. Aber ich finde das auch eine relativ komplizierte Sache, wie Menschen dort mit Religion umgehen.
Warum finden Sie das kompliziert, wie Menschen dort mit Religion umgehen?
Ja, weil ich selbst Essen auch nicht so durchschaue. Also ich hab mich mal erinnert, wie ich mit einem Hisbollah-Anhänger in Baalbek gesprochen habe, der mir erzählte, seinen Glauben praktiziert, er praktisch so ganz parallel zu seinem Leben. Er sprach über seinen Glauben so gesprochen, als wäre das so ein Job, den er noch hat. Ja? Also er hält alle Regeln ein und er trinkt keinen Alkohol und er macht das alles, aber er sprach davon in einer Weise, als wäre er selbst das gar nicht. Es gibt eine starke Bereitschaft, Regeln, die Religion vorgegeben hat, einzuhalten. So wie man hier auch in Deutschland sich auf der, im öffentlichen Raum so verhält, wie es vorgegeben wird. Aber das heißt nicht, dass man auch diesen Glauben wirklich verinnerlicht hat. Ich kann ja dadurch auch sehr viel innere Ruhe finden, wenn man sozusagen ganz viele Selbstanteile oder Lebensanteile an so eine religiöse Ausübung abgibt, auslagert und sozusagen automatisierend ablaufen lässt, wie also so ein Roboter.
Sie haben da diesen Menschen nicht als einen Menschen erlebt, der eine große Ausstrahlung großer Frömmigkeit.
Ich wollte damit ansetzen, das natürlich jetzt auch, trifft jetzt gar nicht mal auf alle zu. Das ist aber nur so ein Beispiel dafür, dass die Religiosität jetzt, wenn wir jetzt vom Nahen Osten sprechen, also entdeckt man immer irgendwelche Menschen mit blutunterlaufenen Augen, die schreiend, fanatisch irgendwie so auftreten. Aber das ist, glaube ich, aber falsch. Ja? Also überwiegend sind das ganz normale Menschen, die sicherlich ein anderes Verhältnis zur Religion haben. Natürlich ist die Religion machtvoller in der Weise, indem sie dann in den Alltag eingreift, aber dann auch wieder gar nicht mal so sehr, wie man das denkt, weil die Menschen sich davon sozusagen abkoppeln können. Das meinte ich damit. Während unsere Religion für uns gar nicht mehr bewusst wahrnehmbar in uns immer noch weiterarbeitet.
Also kann man das vielleicht auch so sagen, ein bisschen pauschal, dass die politisch Interessierten, die Machtblöcke, die Religion gebrauchen, um die Menschen zu benutzen, dann auch wieder die Religion missbrauchen, um die Menschen auf ihre Seite zu ziehen?
Also sagen wir mal so, ich würde das nicht so sehen, dass man davon sprechen kann, dass bestimmte politische Gruppierungen das jetzt so direkt so strategisch machen. Das sind so Prozesse. Warum ist die Hisbollah entstanden als Gruppierung? Ja, das hat natürlich mit einer Bewegung hin zu traditionelleren Lebensformen zu tun. Und dann sind die Menschen, die sich politisieren, schließen sich dieser Organisation halt an. Also ich würde es auch nicht so sagen, dass es da so einen deutlichen Missbrauch gibt. Die Leute, die glauben auch an diese Religion halt. Ne?
Also das ist ja, man mag ja niemandem unterstellen, dass er nicht dran glaubt.
Ja, ja.
Da unterstellt also, man den Menschen zumindest, dass sie es ehrlich meinen, wenn man sie trifft und das sagen. Ja. Haben diese Erlebnisse sowohl in Afrika als auch jetzt im Nahen Osten ihr Nachdenken über Religion verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe interessante Beobachtungen für mich auch machen können. Also ich habe zum Beispiel das Ashura-Fest der Schiiten aufgesucht in Südlibanon. Im Rahmen des Ashura-Festes finden auch so Selbstgeißelungen statt, die jetzt im Iran überwiegend verboten sind. Aber es gibt noch eine kleine Gruppe von Schiiten, die das praktizieren. Finden so Selbstgeißelungen statt, wo man sich zum Beispiel so Schnitte zufügt im Kopf und das sieht dann im Endergebnis sehr blutig aus, wenn man dann mehrmals auf den Kopf schlägt, öffnet sich diese Schnittwunde immer mehr und immer mehr Blut fließt daraus. Da war zum Beispiel für mich nochmal interessant, als ich einen Text drüber geschrieben habe, nochmal mich daran zu erinnern, wie zum Beispiel meine Großmutter als sehr gläubige Katholikin auch, also ihren Glauben mir gegenüber kommuniziert hat, ja, das nochmal nachzuvollziehen, wie ich sie wahrgenommen habe, nämlich auch als Fundamentalistin sozusagen in einer gewissen Weise, die ich aber durch meine Kindheit auch jetzt in Erinnerung auch verkläre dann halt, ja. Also sie hat mich damals immer mit Texten von Ratzinger konfrontiert. Ich kann mich nur erinnern, dass sie halt da wirklich eine sehr große Religiosität hat und auch sehr, sehr, sag ich mal, auf einer philosophischen Weise sich auseinandersetzt. Das hat mich auch mal beeindruckt. Aber jetzt, als ich da in Libanon war, habe ich da gemerkt, ich habe ja da auch so ein, das ist halt fundamentalistisch, ist ein bisschen ein starkes Wort, aber ich habe da auch in der Familiengeschichte so eine ganz starke religiöse Prägung mitbekommen, wo ich dann sage, das hat mir damals als Kind auch so ein Halt gegeben. Meine Großmutter hat mir so eine spirituelle Aura vermittelt, ja, und so eine Kraft auch, so eine Haltung, die ich sie sonst dann gar nicht mehr gefunden habe. Und das, wenn man das mal übersetzt und vergleicht mit dem, was in dieser Region passiert, also wenn man mal sieht, welchen starken Einfluss Religion dann auch als stabilisierende Struktur hat, dann kann man das besser nachvollziehen, warum Menschen sich an so eine Struktur halten wollen, warum sie die Nähe der Religion suchen. Ja, wie verworren das halt dann auch ist. Ja? Also wenn man das selbst nochmal in sich nachspürt.
Die Sehnsucht nach klaren Identitäten, das spüren wir im Westen auch.
Ja,
genau. Die wir meistens mit dem Kommunionanzug unserer Kinderglauben abgeben und im Erwachsenenleben findet sich der Glaube nicht wieder. Dann die starke, diese Kraft, die davon ausgeht, religiöse Rituale zu erleben und vielleicht auch ein bisschen Neid auf Menschen, die so sehr sich damit identifizieren können, oder?
Ja, also gerade dieses Ashura-Ritual, also wenn man da jetzt im Fernsehen eine Dokumentation sieht, man sieht da ein paar Bilder, wo so ein paar Männer blutüberströmt im Kreis rumlaufen und Schwerter heben und irgendwas ausrufen, da denkt man natürlich, das geht ja gar nicht, habe ich damit nichts zu tun, das ist ja völlig absurd. Und wenn man den ganzen Tag dann mit den Leuten spricht und so und merkt, das ist auch alles gar nicht so blutig und so schlimm habe ich auch mit so jungen Studenten gesprochen, die studierten dann Marketing und halt, das sind ganz normale Typen, die kommen aus Beirut dahin und erleben das als kollektives Erlebnis. Das ist so eine Selbsterhöhung. Für manche ist es auch so eine Mutprobe und auch so eine körperliche Entäußerung. Ganz viele Prozesse finden da statt, die wir alle auch im Westen genauso kennen und praktizieren. Die sind dann in dem religiösen Rahmen, werden die dann ausgeübt, aber sind in sich auch gar nicht religiös unbedingt motiviert, sondern sind motiviert als eine physische Erfahrung, als eine kollektive Erfahrung, als eine Berauschung, eine Grenzüberschreitung der eigenen körperlichen, der Wahrnehmung der körperlichen Grenzen des eigenen Körpers. Ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, wo wir alle sagen würden, ja, okay, das kann ich verstehen. Also das könnte für mich auch funktionieren. Ja, das ist nicht so weit weg von einem. Ja.